Neue Woche, neuer Podcast. Sieg in Augsburg, ungewohnte Niederlage gegen Wolfsburg im Nordduell. Aber den wichtigsten Sieg in München, den haben wir mitgenommen. Beziehungsweise den hast du für uns hergekarrt, Malte.
Ich würde das Lob dann doch eher Cedric Schiemens abgeben und Maxi Franzreb, aber ich war irgendwie auch beteiligt, ja.
Und vielleicht auch an Ludwig Biström. Der ist neu in Bremerhaven, durfte direkt ran. Im Sonderzug hat Maltes quasi erfahren, dass er verpflichtet wird. Ein paar Stunden vorher, dann wurde gesagt, ja, wenn es gut läuft, dann spielt er. Ist anscheinend gut gelaufen, hat gespielt, hat jetzt zwei Spiele auch schon gespielt. Darüber müssen wir auch unbedingt sprechen.
Ja, und weiter geht's mit unseren, ja, super guten Spielern in dieser Saison. Fabian Herrmann, Eishockey-Gott. Wir kennen ihn alle, wir lieben ihn inzwischen alle. Und wir haben gesagt, er könnte Rookie des Jahres werden. Oder der wird Rookie des Jahres. Und wir haben nach euren Meinungen gefragt und ihr habt euch gut beteiligt. Darüber sprechen wir logischerweise. Und dann wartet der vielleicht schlimmste Gegner-Check aller Zeiten, wenn ich mir die kommenden Gegner so angucke für die nächsten 5 Tage. Straubing, Ingolstadt und dann noch zur Krönung nach Berlin, Nico. 9 Punkte
Podcast. Ich bin gespannt, was du tippst. Ja, bin sehr gespannt, was du tippst. Aber starten wir erstmal rein. Viel Spaß mit Folge 210.
Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 14.01. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Timer läuft, wir haben eine Stunde Zeit, Malte muss zum Training.
Das ist absolut korrekt. Zeitdruck. Am Wochenende steht ein wichtiges Hallenturnier an und dafür muss ich mich noch einmal präparieren.
Ja, vollkommen zu Recht. Ab einem gewissen Alter muss man das auch.
Du, wirklich? Sonst macht der Rücken das gar nicht mit so lange.
Wie geht's dir, Malte? Wie waren die letzten Tage? Hast du sie gut überstanden? Geht's dir gut?
Boah, also ich muss ja sagen, wir kommen ja später wahrscheinlich noch auf den Sonderzug ein bisschen detaillierter zu sprechen, aber ich war ja dabei. Und also so ein Liegeabteil schon 10 von 10, ne? Muss man schon sagen.
Das, du hast mir nur so eine Audio am nächsten Morgen gemacht, wie du gesagt hast, ich bin kurz nach München eingepennt und kurz vor Bremen wach geworden, alles bestens gelaufen.
Und es war halt wirklich so, das war die perfekte Rückfahrt und dadurch, ich habe also am Samstag, wir sind ja um 9.45 Uhr wieder pünktlich in Bremerhaven angekommen, ich habe nicht einmal zwischendurch noch geschlafen. Also ich bin einfach den Tag so überstanden, bin abends schlafen gegangen und bin wieder im Rhythmus, also hätte besser nicht laufen können.
Wir sprechen später drüber, meintest du, ne?
Richtig, jetzt kommt erstmal nochmal dein Fazit zur Saftkur.
Ah, ja, hör mir auf.
Aber du hast durchgezogen.
Ich habe durchgezogen, ja. Ich habe das erste Mal, als ich eine Saftkur gemacht habe, hier 5 Tage gemacht. Das hatte ich sang- und klanglos abgebrochen nach Tag 4, weil mein Körper einfach, also wirklich maximal keine Lust mehr hatte. Und jetzt habe ich 3 Tage durchgezogen und es war die Hölle. Aber ich habe es überstanden und mein Körper, hoffentlich hat es dem Körper gut getan. Ich weiß nicht, ich fühle mich blendend, aber ich weiß nicht, ob das nicht auch ohne Saftkur so gewesen wäre. Aber wenigstens guter Start ins Jahr. Ich bin heute gut drauf, Malte. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass die Folge kacke wird, bin ich ehrlich. Weil immer, wenn ich gut drauf bin, komme ich mit zu viel Elan so in die Folge rein. Und und wenn ich schlecht drauf bin, dann überrascht mich so eine Folge dann doch meistens.
Ja, aber guck mal, du hast mir vorhin schon so euphorisch von deinem neuen Airfryer auch erzählt. Also das ist ja
mega, ich werde alt, wirklich. Erwachsen und alt.
Die Küchengeräte, die machen einem Freude inzwischen.
Ja, teure Küchengeräte vor allem. Aber es ist mega. Ich hatte heute frei gehabt. Es war einfach schön. Alles ist toll. Alles ist tutti. Und darum gucke ich gut gelaunt auch auf das erste Spiel, was wir einmal ganz kurz unter die Lupe nehmen werden. Das Spiel in Augsburg. 3 Auswärtsspiele hatten wir jetzt. Ja, das war so der Start der 3 Auswärtsspiele. Die Südtour haben wir dort gestartet. Und das war, ja, ich glaube, es ist so gelaufen, wie sich das 90% der Liga vorgestellt hat, sage ich mal einfach so. Ein okayes Bremerhaven gegen ein sehr schwaches Augsburg, würde ich jetzt einfach mal zusammenfassend behaupten.
Ja, es fing halt für Augsburg schon maximal schlecht an. Fand es total witzig eigentlich, dass im Vorlauf des Spiels bestimmt 10 der 15 Minuten darüber gesprochen wurde, dass Jan Urbas eine Torflaute hat und nicht mehr trifft und alles ist blöd. Ja, und nach 20 Sekunden hat er eigentlich den kompletten Vorlauf von Magenta Sport zunichte gemacht, wenn man so möchte. Hat direkt getroffen und ja, Strauss Mann, der Torwart der Augsburger,
immer noch.
Der hat sich von dem Treffer, kann man so sagen, nicht wirklich erholt. Also er hat das Spiel auch nicht beendet im Tor, der Augsburger, weil ja, irgendwann wurde dann durchgetauscht. Und wie du gesagt hast, Augsburg war an dem Tag leider kein Maßstab. Also die haben wirklich extrem schwach gespielt für die Situation, in der sie sich gerade befinden. Und für uns war es dann ja im letzten Drittel so ein Spiel, was man mit 70% nach Hause schaukelt.
Ja, absolut. Komische Torschützen, wenn man das mal nochmal erwähnen kann. Vikings hat mal wieder getroffen, das hat mich sehr gefreut. Jetzt kein komischer Torschütze, aber jemand, der jetzt noch nicht sich dran gewöhnt hat, jedes Wochenende zu scoren oder zu treffen, hat getroffen zum 2:0, sehr, sehr schön. Und Rausch hat getroffen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ganz kurz vorweggenommen, der Check am Ende, vollkommen verdient, gesperrt gewesen, wirklich null Absicht war dabei, das würde ich jetzt einfach mal so nochmal unterstreichen. Nichtsdestotrotz war es schon korrekt, wie da jetzt hinterher drauf entschieden wurde, nur um da ganz kurz einen Haken hinter zu machen, dass wir das absolut gar nicht cool fanden. Was wir aber cool fanden, und darüber wollen wir jetzt ein bisschen mehr sprechen, sind halt die zwei Buden und die eine Vorlage. Die eine Vorlage ist mir tatsächlich so ein bisschen durchgerutscht, aber das Vikingstadt-Tor hat auch Rausch vorgelegt. Also das war mal ein leckerer Tag, sagen wir mal so.
Ja, ich glaube, der wusste selber gar nicht, wie ihm geschieht. Also optimales Spiel für Maxim Rausch, ersten Tore für Bremerhaven gemacht. Sowieso ja, haben wir auch schon öfter angesprochen, ist ja unfassbar gut. Also ist immer noch unglaublich, wie der sich in diese Mannschaft gespielt hat. War ja auch dann nach der Einspielsperre sofort wieder im Line-Up, hat Byström wieder ersetzt in der ersten Reihe. Oder im ersten Verteidigerpaar. Und auch Gerüchte, Lars hat uns dazu direkt geschrieben, weil wir kommen da ja später noch drauf auf den U23-Spieler der Saison, den Rookie des Jahres. Und er hat Maxim Rausch auch nochmal hervorgehoben. Stammspieler in der Defensive, vom Auftreten her überhaupt kein U23-Spieler mehr, körperlich robust, kaum Fehler. Für ihn ist er der junge Wladimir Eminger.
Ja, anscheinend torgefährlicher.
Jetzt schon, ja. Das habe ich auch. Ich habe das, wenn wir gleich übergehen zum Wolfsburg-Spiel, das Spiel habe ich geguckt bei meinen Eltern und ich habe zu meinem Vater irgendwann gesagt, also Wladimir Eminger, wenn du eine Skala hast von 1 bis 10 in Sachen Torgefahr, ist er bei 0. Also der ist unter 1.
Ja. Grünlund hält er auch gut mit, finde ich, was das angeht.
Nico, der hat nicht einmal, glaube ich, einen Puck in Richtung Tor geschossen, Eminger.
Also. Ja, weil er einfach eingesteht, dass das wahrscheinlich nicht seine größte Stärke ist.
Ja, vielleicht, aber
vielleicht besser so.
Manchmal bin ich dann, das nervt mich einfach, dann denke ich mir, ey, du musst doch schießen können irgendwie. Also.
So ein bisschen, dass sich Brookies und Eminger so ein bisschen so aufsplitten, ne? Dass
das wäre ein Traum.
Dass Brookies halt sehr gerne und sehr oft macht, ein bisschen abgibt auch an Wladimir Eminger. Also ja. Wie gesagt, wir haben ja, ich glaube, das war Eminger, ne? Wo wir euch aufgerufen haben, zeigt mal euer Trikot, wenn ihr eins habt. War das Eminger?
Ja. Ne?
Und ihr habt uns reichlich gezeigt und das hat mich so sehr gefreut, dass er eben halt diese Anerkennung bekommt, obwohl das halt ein, ich glaube, unspektakulärer Spieler trifft es halt am ehesten, würde ich jetzt einfach behaupten. Aber trotzdem sehr solide. Kommen wir ganz kurz wieder zu Rausch zurück, weil das war, wir hatten das Wortspiel auch gemacht, Torrausch, wir hatten davor schon wie im Rausch, also da bieten sich einige Wortspiele an. Witzigerweise hat er jetzt in diesem einen Spiel gegen Augsburg mehr gescored als in den 13 Spielen davor zusammen, was ich schon sehr, sehr spannend finde. Ist jetzt auch keiner, der sich jetzt wahnsinnig ins Rampenlicht jetzt spielt, aber das muss er ja auch nicht, dafür ist er gar nicht da. Und ich finde, wie alt ist er? Was wollte ich gucken? 21. Boah, Malte. Hör mal auf, du. Wenn der jetzt schon so eine große Rolle spielt in Bremerhaven, dann müssen wir erstens hoffen, dass er nächste Saison noch da ist, weil wir wissen, genauso wie bei Fabi Herrmann, begehrt junge deutsche Spieler. Und zum Zweiten, das Zweite habe ich vergessen gerade. wie er sich noch entwickelt überhaupt. Das ist ja ein enormes Potenzial auch. Dieses Potenzial sieht ja anscheinend auch ein Furchi mit einem Biest drüben, über den wir ja auch später reden. Der ist reingerutscht, weil Also ins Spiel gegen München ist er reingerutscht, in die erstes Verteidigungspärchen mit Grönlund zusammen, weil halt ein Rausch gefehlt hat in dem Spiel. Im Spiel gegen Wolfsburg gab es schon wieder die Konstellation Rausch-Grönlund im Pärchen. Und das hat es ja nochmal gezeigt, was für einen Stellenwert ein Rausch im Team auch genießt. Und ich finde es super. Klasse Typ.
Absolut. Da auch natürlich die Frage an euch, wer hat ein Trikot von Rausch? habe ich auch noch nicht so oft gesehen, aber könnte sich vielleicht zukunftsorientiert lohnen. Also je nachdem, wie die Vertragssituation so ist. Rein vom Feeling her würde ich sagen, die haben ihn mit einem Einjahresvertrag verpflichtet. Aber ich glaube, sie haben relativ schnell gemerkt, ey, das lohnt sich, den vielleicht länger an uns zu binden. Gerade als
Meinst
er so.
Sie waren ähnlich überrascht wie wir?
Ja, ich glaube schon.
Er spielt.
Er hat es ja sogar mal verraten. Ist ja selber überrascht davon. Also nicht, dass er so gut spielt, ne? Das nicht, aber dass er diese Rolle spielt eben im Kader der Pinguins. Und ist ja schön, dass das alles so gut klappt. Und bei solchen Spielern hofft man natürlich, dass die vor allem die U-Spielerzeit in Bremerhaven noch weiter durchziehen, weil das ist ja schon sehr viel wert, wenn du solch talentierte Spieler hast, die diese Positionen ausfüllen können, die du auch einfach dann guten Gewissens einsetzen kannst. Das war ja auch in Bremerhaven nicht immer gegeben.
Ja, öffnet natürlich fast schon eine neue These, indem man so hinterfragen muss, haben wir die besten U23-Spieler in unserer jüngeren Geschichte jetzt, vor allem in der DEL-Geschichte. Ich würde es einfach vorwegnehmen und sagen, ja, definitiv. Wenn wir jetzt einen Spieler haben oder zwei Spieler haben, die auf extrem hohem Niveau spielen, mit Fabi Herrmann eventuell jemanden haben, der als Rookie des Jahres in Frage kommt, obwohl man auch so einen Rausch nicht außer Acht lassen darf, der ist halt, wie gesagt, er scoret jetzt nicht so viel wie ein Herrmann, aber er ist ja nun auch kein Stürmer. Und dafür ist er ja auch nicht da, um die Buden zu machen oder die extrem vielen Vorlagen. Sondern er hat halt Qualitäten mit 21, sich in einem Team, was berechtigte Chancen um mindestens das Halbfinale sich machen darf, sich einzuspielen von jetzt auf gleich in einem sehr funktionierenden Team und dort im besten Sinne nicht aufzufallen. Und ich glaube, ein größeres Lob kann es für einen jungen Spieler gar nicht geben. Darum, ich mache mir ein kleinen Vermerk im Kopf, dass wir später, wenn wir über die kühle These reden, auch nochmal über Rausch reden sollten. Und darum würde ich jetzt einmal gerne nochmal Richtung Spiel, wir würfen jetzt ein bisschen durcheinander die Spiele, weil wir gleich über das München-Spiel etwas ausführlicher reden wollen. Blicken wir jetzt ein Spiel weiter auf das Wolfsburg-Spiel, was Sonntag war. Und nicht so erfreulich. Du hattest im Skript hier geschrieben, vermeidbare Niederlage, und das trifft es ganz gut. Ich hatte dir während des Spiels geschrieben, als es noch 0-0 stand, dass es mit das beste 0-0 war, was wir mindestens diese Saison hatten, über weite Strecken. Also es war mit, ich glaube, es hat nicht den Trainern gefallen, so ehrlich müssen wir sein, weil es war doch schon sehr gespickt von Fehlern auf beiden Seiten. Aber es war wie vermauert, das Tor. Also auch, weil die Torhüter einfach einen überragenden Job gemacht haben, aber auch, weil viel Pech dabei war, so ehrlich muss man auch sein. Und ich fühlte mich sehr unterhalten in diesem Spiel, ich sag's mal so.
Ja, es ging wirklich hin und her, Chancen auf beiden Seiten. Ich fand, Wolfsburg hat ja auch, jetzt gesagt, Max Görz in der Drittelpause im Interview, Wolfsburg brutal aggressiv gespielt, sehr physisch, richtiges Mike Stewart-Hockey, finde ich. Hat mich echt stark daran erinnert, wie es bei uns auch zeitweise war. Und sowas mögen wir auch einfach nicht so gerne, ne? Wenn es zu physisch wird, das ist nicht unser Ding. Wenn so aggressiv angelaufen würde und sowas, da geraten wir irgendwie immer so ein bisschen ins Straucheln, und auch da war es gegen Wolfsburg vielleicht wieder so der Fall. Ich fand schon, im ersten Drittel hatten die Pinguins noch so ein bisschen, ich sag mal, bisschen die Überhand vielleicht. Im zweiten Drittel, finde ich, hat sich das gewendet. Da war Wolfsburg irgendwie ein bisschen mehr am Drücker. Und beide Torhüter hatten Sahnetag. Strahlmeier wie in besten Zeiten. Gudlewskis wie immer.
Extrem viele Chancen aber auf beiden Seiten vergeben worden.
Ja, und eigentlich, Nico, da müssen wir auch nochmal springen. Eigentlich haben wir ein Tor gemacht. Durch Jan Urbas. Ja. Und da weiß ich nicht, ob das so korrekt war, dass da abgepfiffen wurde, ehrlich gesagt.
Mich hat es halt sehr irritiert, dass so schnell. Achso, das Urbas-Tor. Ich habe ein anderes gerade im Tor gehabt. Wo war denn das, was von der Linie geklärt wurde?
Das war München.
Okay, darüber sprechen wir gleich noch. Denn die habe ich gerade ein bisschen verwurstelt im Kopf. Aber beides hat mich irritiert von den Entscheidungen vielleicht her, so um das vorwegzunehmen. Aber kommen wir erstmal zu Urbas. Ich habe, also wir beide sind uns so sicher, es ist kein Pfiff gewesen, bevor der Puck im Tor war.
Also ich habe keinen Pfiff gehört, niemand auf dem Eis hat einen Pfiff gehört, aber die Schiedsrichter haben ja so argumentiert, dass es einen Pfiff gab.
Ja, okay, ist halt eine schwere Argumentation, wenn man halt per se keinen Pfiff hörte, denn es ist halt schwierig, das so zu argumentieren. Ding ging so der Start mehr von Wolfsburg aus, habe ich das Gefühl gehabt, zwischen, ich weiß gar nicht, Grönlund auf unserer Seite war es, glaube ich.
Ja, genau, es war so ein, Grönlund hatte den Gegenspieler, ich weiß nicht, ob es Schinko war, in Strahlmeier irgendwie so ein bisschen reingeschoben oder letztendlich sind sie beide da in ihn reingerauscht, weil sie nicht mehr bremsen konnten und Strahlmeier fällt halt um, weil er halt auch hart berührt wurde, gar keine Frage, aber letztendlich von seinem eigenen Spieler. Und Urbas schießt halt ins leere Tor. Wenn
er reingeschubst wird, ist es ja trotzdem.
Ja, aber sie halten sich, nicht der Meinung. Sie halten sich letztendlich irgendwie so beide im Zweikampf fest und rutschen beide so in ihn rein. Also für mich ist es kein Foul. So. Und dann letztendlich haben ja auch beide nur die 2 Minuten bekommen wegen übertriebener Härte. Und Grönlund hat jetzt keine Strafe bekommen wegen irgendwas anderem noch. Also ja. finde ich schwierig, da so schnell abzupfeifen.
Ja, angeblich abzupfeifen.
Angeblich abzupfeifen, ja.
Weil einen Pfiff habe ich nicht gehört, aber darum war ich so irritiert. Und Jan Urbas, glaube ich, auch. Weil ich glaube, dieses Tor hätte er sehr, sehr gerne mitgenommen.
Es hätte dem Spiel gut getan, das Tor zu dem Zeitpunkt.
Ja, das stimmt. Aber sehr gut getan hat es das Tor von Friesen. Das Tor von Friesen war wirklich sehr, sehr schön herausgespielt. Muss man auch mal einen dicken Lob abgeben. Dominik Uha, Matthew Abt beteiligt gewesen. Das war wichtig und sehr, sehr gut. Und wir waren allgemein ja sehr am Drücker auch gewesen zu dem Zeitraum, zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann ging es in die Verlängerung. Und, Alter, ey. Was soll ich dir sagen? Ich muss überlegen, wie ich mich ausdrücke dabei. Ich finde es stinkend langweilig, die Verlängerung von uns. Natürlich weiß ich, warum das so ist. Wir legen alles Defense first. Alles geht danach. Und du siehst auch die letzten Spiele, wie die wieder ausgegangen sind. 2 Gegentore gegen Augsburg, 1 Gegentor gegen München, 2 Gegentore gegen Wolfsburg. Also du siehst ja schon, es funktioniert ja, das ganze System. Ich habe das Gefühl, es geht nicht ganz so gut auf, wenn wir in der Verlängerung sind, weil halt irgendwie viel rumgegurke ist. Also wir haben gefühlt 90% den Puck und wir spielen uns halt einfach, weil wir halt so vorsichtig agieren vor dem Tor, spielen wir uns keine Chancen heraus, weil es so eine Verlängerung, und das kann man mögen oder nicht mögen, wie man halt will, lebt halt davon, sobald du halt eine Chance vergibst, ermöglichst du den Gegner eine eventuelle Chance zum direkten Gegenangriff und eine 2-auf-1 Möglichkeit oder sogar 2-auf-0 Möglichkeit zu generieren. Klar, Pinguins wollen das genau nicht zulassen, ist natürlich ganz klar, was die Taktik angeht, aber so generierst du halt auch keine Chancen im Endeffekt. Wir hatten eine gute Chance gehabt in der Verlängerung und trotz der defensiven Ausrichtung ist uns dann auch ein Ausrutscher gelungen und der hat dann direkt zum Gegentor geführt. So kann es natürlich auch laufen in dem Fall. Aber es war wie jede Verlängerung bislang in dieser Saison.
Ja, wir haben generell von Gerüchte Lars auch eine Mail bekommen mit, ja, er nennt es Kritik der Woche und hat dann direkt geschrieben, jetzt werdet ihr bestimmt sagen, was hat er denn jetzt schon wieder?
Was hat er denn jetzt schon wieder?
Ihm geht es so ein bisschen auch um die Art und Weise, wie wir in der letzten Zeit Eishockey spielen. Treffend auch zur Verlängerung vielleicht, dieses vorsichtige Defense First, gefällt halt nicht jedem. Er sagt auch, klar, solange es erfolgreich ist, beschwert sich ja keiner. Ist ja in Ordnung, davon lebt der Sport ja auch. Es geht um Punkte, es geht um Ergebnisse. Wenn die stimmen, dann gewinnst du halt und vielleicht wirst du damit sogar Meister, meint er. Aber er hat schon länger kein aus seiner Sicht attraktives und schönes Spiel in der Arena gesehen von Seiten der Pinguins. Und
Wolfsburg, wann hat er die Mail geschrieben?
Heute. Brandaktuell.
Ich fand das Wolfsburg-Spiel hat mich schon unterhalten. Gut, ist jetzt vielleicht.
Vielleicht war er nicht in der Arena.
Ja, gut, das ist ein Argument. Und ist jetzt auch eins von, ich weiß nicht, wie viele Spieltage wir jetzt haben, aber eins von zahlreichen. ja. Im Endeffekt. Aber ja, lass erzähl weiter erstmal.
Genau, nee, letztendlich, wenn man es ein bisschen abkürzt, ist sein Wunsch eigentlich, dass es natürlich weiterhin so erfolgreich ist, das ist ja ganz klar. Aber vielleicht kriegt man es ja hin, sagt er, mit diesem oder dieses taktisch geprägte Spiel wieder mit ein bisschen mehr Hurra-Hockey zu paaren, sodass es attraktiver für die Zuschauer wird.
Ja, aber ich glaube, den Kern, also ja, ich verstehe es irgendwie. Ich bin ja nicht so kritisch wie sonst bei den Sachen, die die Gerüchte Lars ab und zu mal anspricht, weil ich es halt verstehen kann. Ne? Ich gehe ins Stadion, um unterhalten zu werden. Und wir hatten schon unter Thomas Pubic unterhaltsameres Eishockey gespielt. Das ist halt einfach so schöneres Eishockey vielleicht, was mit mehr Toren logischerweise dann auf beiden Seiten halt gespickt war, wo man dann doch öfter mal vielleicht ein 4-3 hatte, als jetzt immer nur ein 2-1, sage ich mal so. Klar kann ich es auch verstehen. Und es gibt ja auch Gründe, dass, ja, zum Beispiel Werder Bremen, mein Arbeitgeber schreibt halt voraus, oder das ist eine Zukunftsvision, die sie halt aktiv mitbestimmen, offensiven, attraktiven Fußball zu spielen. Und das machen sie ja nicht. Natürlich wissen sie, mit Defense First gewinnst du viel, aber du musst natürlich auch Fans begeistern, du musst den Leuten etwas zurückgeben in dem Fall. Darum verstehe ich so ein wenig, worauf Gerüchte Lars hinaus will, dass er sich vielleicht etwas weniger unterhalten fühlt als sonst immer. Aber das Kernargument hat er für mich jetzt auch genannt. Das ist halt, solange es erfolgreich ist, beschwert sich niemand. Und es ist halt wahnsinnig erfolgreich. Wir sind mit Abstand Platz 3. Müssen jetzt irgendwie in den nächsten 3 Spielen es irgendwie schaffen, oben dran zu bleiben. Auch wenn das eine, das ist eine Standortbestimmung, um das schon mal vorwegzunehmen. In den nächsten 3 Spielen, dann weißt du, wo du stehst zurzeit. Aber egal. Und es ist halt erfolgreich und es ist, und ich glaube halt, es ist keine Floskel, dass Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Ich glaube, da ist halt wirklich was dran an dieser Floskel, die man dann sagt. Und von daher, solange es erfolgreich ist, ist mir scheißegal, was wir für ein Eishockey spielen. Wenn wir mit 3 Punkten aus dem Spiel rausgehen, wir haben München besiegt. Mit einer der Titelkandidaten. Wir haben Augsburg einen Pflichtsieg, einen hohen Pflichtsieg geholt. Genau das, was jeder erwartet hat. Und bei Gott, gegen Wolfsburg darfst du auch mal verlieren. Das ist halt einfach immer noch ein Gegner, der, was tabellarisch jetzt vielleicht nicht ganz sicher ist, aber auf Blatt Papier eigentlich ein Gegner auf Augenhöhe ist. Im Endeffekt. Und da ist es auch mal okay, wenn man einen Punkt nur mitnimmt, auswärts in Wolfsburg. Also es spricht halt vieles für die Taktik von Sulzer, sage ich mal so.
Ich glaube auch. Wir fahren damit ja schon ganz gut. Und ich kann verstehen, Eishockey ist ja so ein Sport, auch wenn man sich damit beschäftigt, länger, dann denkt man, okay, da fallen halt viele Tore. So, das ist so ein, ist kein Fußball, da geht es nicht 0-0 aus oder 1-0, da geht es mal 6-3 aus. Ich tippe ja auch gerne solche Ergebnisse, weil ich mir das wünsche, dass es so ausgeht. Aber im Endeffekt feiern wir doch auch alle ab, dass wir so wenig Gegentore kriegen. So, das ist ja auch absurd, mit was für einem Abstand wir die wenigsten Gegentore haben inzwischen. Gut, Mannheim mit den 9 Gegentoren gegen Berlin haben sie sich da auch wirklich sehr von uns verabschiedet. Aber wenn du viel defensiv arbeiten musst, leidet vielleicht manchmal auch so ein bisschen die Offensive drunter. Aber ich finde gar nicht, dass wir offensiv jetzt so schwach spielen, ehrlich gesagt. Es ist halt in den letzten Wochen vielleicht so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein abhanden gekommen, dass du die Dinge halt auch einfach eiskalt versenkst. Ich erinnere mich gegen Wolfsburg an 1-2 Chancen, wo es 1 auf Torwart war, wo ich mir dachte, ach, wenn das vielleicht jemand anders gewesen wäre von den Jungs, wäre es ein Tor gewesen. Aber auch ein Ross Mauermann hat jetzt einen verlegt. Ja, das ist halt so. Es gibt solche Phasen. Und andersrum, wenn wir den Schwenk zum München-Spiel machen wollen, gibt es auch Spiele, wo du einfach auch vielleicht mal ein bisschen Glück hast, ne? Wenn man sieht, wie viele Chancen München hatte, wie viele, ich glaube, 2-mal Pfosten, im Penaltschießen auch nochmal Pfosten. Franz Repp im Penaltschießen den einen, da wusste er selber gar nicht, wo der Puck ist, den schiebt er da noch so zur Seite. Also da hatten wir ja wirklich auch Glück, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ne,
da. Aber das brauchst du, um erfolgreich zu sein.
Klar, klar. Aber so gleicht sich das dann irgendwie auf beiden Seiten aus. Und wie wir jetzt eigentlich alle drei ja auch gesagt haben, sowohl Lars als auch du, als auch ich, es geht um Punkte. Und davon haben wir Stand jetzt ziemlich viele. Und die nächsten 3 Spiele, die könnten schon so eine leichte Vorentscheidung in Richtung Heimrecht-Playoffs sein.
Boah, eine Ansage. Aber jetzt gehst du schon mehrere Themen gleichzeitig an.
Ja, ich bin durcheinander gekommen.
Vorgehen. Ja. Wir bleiben erstmal beim München-Spiel. Darüber lass uns nochmal kurz sprechen. Oder etwas länger vielleicht sprechen. Weil du warst dabei. Du hattest die Ehre, einer von, ich glaube, 900 Sonderzugfahrern waren es insgesamt. Waren ja 1.100 bis 1.300 irgendwie in der Arena allgemein an Pinguins-Fans. Also eine riesen Anzahl an Bremerhavenern war in München. Ich hatte Gänsehaut, als ich das gesehen hatte und war wirklich neidisch. Erzähl's mir. Nimm mich mit, Malte. Wie war's?
Boah, ja, ist die Frage, wo man anfängt, wo man aufhört. Also es ging ja wirklich sehr, sehr, sehr früh los. Das war, also das wäre wirklich auch nichts für dich gewesen. Das kann ich dir schon, da wärst du gar nicht gut drauf gewesen um die Uhrzeit. Also,
hättest du Alkohol richten müssen.
Ich glaube, 4.34 Uhr oder so war Abfahrt oder 4.36 Uhr morgens. Ja, und dann hat man vorher natürlich schon so gesagt, ja, dann schlafen wir erstmal noch. Aber dann sitzt du da ja im Zug und bist halt wach, ne? Also, weil, ja. Viele Leute, geht los. Es lief sofort Musik in dem Partywaggon. Ab 5 Uhr. Chrissy D hat abgerissen. Muss man sagen, der hat wirklich durchgezogen. Fast die ganze Fahrt. Auf der Rückfahrt gingen die letzten wohl erst um 6 Uhr morgens aus dem Partywagen. Also Alter. Manche haben echt richtig durchgezogen. Ja, und die Fahrt, die geht dann eigentlich doch, wenn man da viel mit Leuten spricht. Wir haben viele Spiele gespielt. Natürlich auch was getrunken, ist ja klar. Geht die Zeit auch relativ schnell doch rum. Also es war eigentlich relativ entspannt. Man war dann doch, man hatte so Etappenziele. Da waren wir auf einmal schon in Kassel, dann war man auf einmal in Würzburg. Dann dachte man, so, schon Bayern. Also, ja, und was eigentlich das Krasseste an der Zugfahrt letztendlich war, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg waren wir so unfassbar pünktlich da. Und da frage ich mich, wie schafft das diese alte Ratterkiste durch ganz Deutschland zu eiern und pünktlich zu sein, aber kein anderer Zug der Deutschen Bahn schafft das.
Guter Zugführer, Lokführer.
Ich glaube auch, also der muss wirklich gut gewesen sein. Nee, und super viele Leute getroffen, war feuchtfröhlich, alle gut gelaunt, alle nett. Wieder auf
Wie viel. War der Fanmarsch?
Der Fanmarsch war auch ein Erlebnis, was man nicht so schnell vergisst, glaube ich. Es war zugegeben, die Stimmung von ganz vorne hat nicht auf den ganzen Marsch übergeschwappt. So, also der, ich sag mal, das letzte Drittel hat vielleicht auch, weil die Akustik es nicht hergegeben hat, nicht so viel mitgezogen dann wie alle anderen. Die Seestadtboys sind vorne weggelaufen und haben da wirklich gut Alarm gemacht. Es sah aus wie so ein Fußball-Fan-Marsch eigentlich bei irgendeinem Auswärts-Champions-League-Spiel. Ja, so. Absolut. Und es war schon cool. Waren so 20 Minuten Fußweg. Waren viel zu früh beim Fan bei der Arena. Und was mein Highlight des Fan-Marsches, Nico, Alfred Prey ist mitgelaufen.
Geil. Ernsthaft?
Ja, mit Schal. Also, der war als Edelfan dabei.
Hab ich gar nicht mitbekommen.
Ja, cool. Ja. Der hatte auch dann, also der wird dann ja auch nicht
gesungen? Hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen, aber der wird dann ja auch nicht belagert von Leuten, sondern der läuft halt einfach mit und die Leute nehmen das halt hin, ne? Also der ist dann einfach dabei und alle freuen sich. Irgendwann wurde einmal kurz gesungen, Alfred gibt einen aus. Da habe ich mir gedacht, das könnte teuer werden.
Aber den nehme ich es halt auch komplett ab, wenn er da mitläuft, ne? Also ich würde es vielen abnehmen im Verein, davon mal abgesehen, aber ich glaube auch wirklich, dass er das nicht nur macht, um eben halt den Fans so zu zeigen, ey, das ist cool, was sie macht, sondern wirklich, weil er vielleicht auch Bock darauf hat. Das kann ich mir doch sehr gut vorstellen.
Ich glaube auch. Also, wie gesagt, der hat da wirklich mitgezogen, als wäre er Fan erster Stunde, was er ja irgendwie auch ist. Mhm. Nee, und dann in der Arena, also ist ja der neue SAP Garden in München.
Sieht geil aus.
Ey, man ist da reingekommen, ne? Also muss ich ja wirklich sagen, ich stell dir, wobei wir ziehen das jetzt einfach vor. Ich habe die Frage der Woche für dich. Was ist das coolste Stadion, in dem du je warst? Wenn man es nur auf Eishockey bezieht.
Boah. Aber cool, in welchem Sinne?
Also, ja, was dich,
man kann's ja mehreren
was Sinn. Dich einfach beeindruckt hat, so von der gesamten, boah, weiß nicht, von den Eindrücken
ich bin ja Verfechter, jetzt muss ich mal, also ich war ja in, das ist ja auch kein Geheimnis, obwohl so ganz langsam nähert sich es ja doch wieder an, aber mehr Hallen in der zweiten Liga als in der ersten Liga, weil ich damals in der zweiten Liga fast, also zu richtig, richtig vielen Auswärtsspielen mitgefahren bin. Und ich feiere Stadien, die offen sind. Ich finde es richtig geil, wenn es einfach reinzieht und kalt ist. Darum fand ich Pferdeturm immer geil, Atmosphäre war gut. Gut war auch Derby, ne? Das ist nochmal was eh was Besonderes. Ich fand Bad Nauheim irgendwie geil, wenn man da saß und von hinten zog der kalte Wind rein. Das sind für mich richtig geile Arenen. Sind da also natürlich komplett runtergekommen, müssen wir nicht drüber sprechen. Und dass es nicht mal ansatzweise mit dem SAP-Garten zu vergleichen ist. Ich glaube, wenn man so und so interpretiert, was einfach vom Feeling her geil ist, würde ich mich, glaube ich, in eins von den zweiten Liga-Stadien sehen. Aber was einfach nur um diese Ästhetik angeht, ich habe auch letztes Mal nochmal mir Bilder angeguckt von der Lanxess Arena. Das ist ja, da war ich jetzt, also wann hatten wir den Sonderzug dahin? Ja, auch schon lang her, ne?
Ja.
Drei Saisons?
Kann sein.
Vier? Weiß ich auch nicht mehr. Da waren wir mal auch zusammen.
Wir sind ja bald wieder zusammen in Köln, Nico.
Stimmt. Stimmt. Auf dem Sonderschiff sind wir nämlich gemeinsam. Da kann ich auch ein bisschen mitreden, ein bisschen mehr miterzählen. ganz schönes Wochenende machen wir uns da, ne? Ganz schnuckelig.
Ja, ja. Das wird sportlich erfolgreich für mich.
In meinem Urlaub ist das jetzt drin, praktischerweise. Hatte ich mir irgendwie im Nachhinein gar nicht geplant, aber irgendwie genau praktisch hingelegt.
Das ist ja noch besser.
Ja, also von daher bestens. Egal, aber Lanxess Arena finde ich auch beeindruckend, obwohl der Auswärtsblock ziemlich bescheiden ist. Boah, aber ich bin kein Fan von Multifunktionsarenen. Das ist halt.
Bin ich grundsätzlich auch nicht, aber da in München das Teil, das ist nochmal ganz anders als alle anderen Multifunktionsarenen, in denen ich war. Also ich war ja wirklich in Mannheim, Berlin, Köln, Düsseldorf. Das in München, der ist schon richtig geil. Also du kriegst da so ein Feeling, als wäre es in Amerika, so wenn du da reingehst. Also dieser Videowürfel da, also ich glaube, unser Bremerhaven ist ein Sechstel davon, von der Größe. Es ist so riesig, das kann man sich nicht vorstellen. Und was ich auch sehr sympathisch in München finde, die Fans, die Gästefans kriegen den Unterrang.
Ja, das ist das richtig gut.
Gibt einfach der Stimmung in der ganzen Halle viel mehr, weil das spornt ja auch die Heimfans mehr an. So, hat jetzt nichts genützt, weil wir waren zu viele. So, wir haben das Duell schon gewonnen, glaube ich, fantechnisch. Aber ja, trotzdem war es irgendwie auch dann eine coole Atmosphäre, ausverkaufte Halle. War ja auch noch das Rekordspiel von Maxi Kastner, der wurde da noch vor dem Spiel geehrt, auch da alle Penguins-Fans ruhig gewesen, haben diese Ehrung ablaufen lassen, ohne irgendwie dazwischen zu rufen oder so, und das nach so vielen Stunden Zugfahrt und sehr viel Alkohol, das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich bei jedem Fanlager, Grüße nach Iserlohn, und ja, letztendlich Spiel war geil und es war einfach insgesamt. Ja, es war einfach eine geile Reise. 30 Stunden waren wir unterwegs, letztendlich.
Und ein Sieg.
Und Sieg.
Das darf man ja auch in der ganzen Sache jetzt einmal nicht kurz vergessen.
Ja, und von der Art und Weise her, Nico, war das ja perfekt für die Fahrt, dieser Sieg.
Ja, natürlich. Also ich habe kurz drüber nachgedacht. Also ich habe mich natürlich über die zwei Punkte sehr gefreut, aber ich habe mich noch mehr gefreut eben für euch, für alle, die da hingefahren sind. Ich fand es einfach wahnsinnig wichtig, dass das Ding gewonnen wird. Obwohl ich glaube, die Stimmung wäre wahrscheinlich genauso gut gewesen, wenn man verloren hätte. Weil einfach so eine Sonderzugfahrt, das ist halt, natürlich ist das Highlight denn das Spiel, darüber müssen wir nicht reden. Aber so oder so macht man sich das natürlich geil, diese ganze, ich weiß nicht, wie viele Stunden, 30 Stunden waren das, glaube ich, jetzt wart ihr unterwegs. Die versucht man sich ja so schön wie möglich zu gestalten. Und dann lässt man sich ja die Stimmung nicht vermiesen und man geht jetzt mit schlechter Laune jetzt irgendwie zurück zum Zug. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, schade, so, dieses Gefühl. Aber umso schöner ist es natürlich trotzdem, wenn man gewinnt. Und das kannst du natürlich von der ganzen Storyline nicht besser ausmalen. Ich habe mich allein schon gefreut, als das erste Tor gefallen ist, wo ich dachte, okay, wenigstens einmal eskalieren, einmal richtig jubeln und sowas. Das finde ich immer so ein Haken hinter. Ich glaube, das ist so das Minimumziel, was du bei einer Sonderzugfahrt haben solltest, ist einmal ein Tor bejubeln. Hattest du ja auch schon ein Beispiel gemacht, Sonderschiff 5-0 war das, glaube ich, untergegangen, ist man da, was wortwörtlich.
Aber Nico, rate mal, wo ich war, als Jan Urbas das Tor gemacht hat in München.
Nein.
Richtig.
Im Ernst?
Weil Situation war folgende, es war Powerbreak und ich dachte, okay, komm, ich muss auf Toilette und die Toilette ist in München sehr weit weg vom, vom Block, weil man muss eine Etage nach unten gehen, das war auch total bescheuert eigentlich, das ist ein Kritikpunkt, es gab keine Toilette auf meiner Etage und ich bin gerannt, wirklich, und ich habe die Tür wieder aufgerissen zur Halle und alle haben gejubelt. Und ich dachte mir so, nee. Gut,
aber da hat sich Cedric Schiemens einfach mal so gedacht, ah, für Malte mache ich noch ein zweites.
Ja, boah.
Das also von dieser ganzen Storyline her, gut, hätten vielleicht ein, zwei Tore mehr fallen dürfen, sag ich mal so, er hätte jetzt auch der Stimmung keinen Abbruch getan. Aber ich sag mal so, mit der Verlängerung, die standesgemäß unspektakulär war, aber dann dieses Penaltyschießen, wo, glaube ich, 90% aller Pinguins-Fans dachten, das wird nix. Da haben wir kein gutes Gefühl. Da wussten wir noch nicht, was der Schiemens für einen Knüller da auspackt auf einmal.
Das hat uns das ja auch keiner gesagt, dass das so ein guter Penaltyschütze anscheinend ist.
Nee, der Kommentator wusste das. Das hat mich überrascht. Oh, das ist ein guter Penaltyschütze. Da war ich erstmal ein bisschen okay.
wir haben erstmal gerätselt, wer da jetzt überhaupt steht zum Schießen. Wir so, Urbas, Jeklitsch waren schon. Wer könnte denn da jetzt noch stehen?
Cedric Schiemens, klar.
Ja, das ist logisch.
Ganz klar der Nächste in der Reihe. Aber hast du das Interview danach irgendwie nochmal nachträglich gesehen?
Ja, der war, ja, das genau, Interview war auch geil. Dass er
diesen Move immer gemacht hat. Ja, natürlich, ich finde ihn super authentisch. Es ist total erfrischend, diese Interviews sich anzuschauen, weil es eben halt, hatten wir ja letztens im Podcast, hatten wir ihn ja auch drin gehabt. Es macht halt einfach Spaß, ihn zuzuhören, weil er eben nicht diese Floskeln auspackt, sondern so ein bisschen frei Schnauze spricht. Das ist super, mal was anderes, sag ich mal so. Und jetzt halt so sagt er, er hat einmal in einem Spiel, boah, korrigiere mich, viermal gemacht und viermal getroffen. Und letzte Saison hat er es nicht so wirklich hinbekommen. Dachte er so, ja gut.
Probier nochmal.
Das mal gegen München. Hat ja gut funktioniert. Ganz kurz noch, um dann auch langsam Haken hinter das München-Spiel zu setzen, weil wir haben gesagt, wie gesagt, keine Zeit, weil Malte muss trainieren, damit er viele Tore schießt beim Hallenturnier.
Richtig.
Der Torhüter von München muss man anerkennen, ich war überrascht, hatte vorher noch nichts von ihm gehört. Ich weiß seinen Vornamen nicht, ich weiß nur, dass er Wolf mit Nachnamen heißt.
Ich glaube Simon.
Simon, 20, glaube ich, wiederum ist er.
Mhm.
Und der hat echt ein mehr als solides Spiel gemacht. Ich sag mal so, dieses Ergebnis hätte nur eine Situation in diesem ganzen Spiel toppen können. Das ist, wenn einfach mal eine Minute vor Ende das Ding reingegangen wäre und das Ding nicht von der Linie gekratzt wäre. Und damit kommen wir zum letzten Themenpunkt des München-Spiels. Das ist der Videobeweis, der kurz vor Ende eingesetzt wurde, um halt zu beweisen, dass die Scheibe nicht hinter der Linie war. Und gut, man kann jetzt natürlich so und so argumentieren, weil die haben auf dem Eis auf kein Tor entschieden. Somit, einfach Regel, wisst ihr eh alle, müssen sie zu 100% müssen sie belegen können, dass die Scheibe im Tor war. Und sobald sie einen Funken Zweifel haben, dürfen sie dieses Tor nicht geben. Das ist halt die Regel, die es halt gibt. Trotzdem bin ich der Meinung, ihn hinter der Linie gesehen zu haben, so in der Wiederholung. Und ich fand, sie haben sehr schnell diesen Videobeweis abgeschlossen und auf kein Tor entschieden, was mich dann auch wiederum ein bisschen überrascht hat. Weil sie waren raus und ich glaube, das kam halt nicht in den Highlights rüber. Aber gut, im Stadion halt, logischerweise. Und sie waren halt sehr schnell wieder da.
Ja, schon. Und also aus dem Block sah es schon so aus, als wäre der drin gewesen. Weil, weiß nicht, irgendwie so von der ganzen Dynamik her, alle haben schon gejubelt dann. Und auch in den Highlights danach, wie du sagst, man hat es nicht so wahrgenommen. Ich habe mir das Spiel aber auch nochmal so teilweise im Real-Life dann angeguckt. Mhm. Und also rein von der Logik her war der doch drin, oder? Also so, weil der ganze Schlittschuh ist halt hinter der Linie und der Puck ist unter dem Schlittschuh, logischerweise. So, also.
Ja, du kannst ja die Torlinie nachziehen quasi und das ist ja, dass der Puck dahinter ist, also der ist.
Und dann habe ich mich, gefragt, das ist ja eigentlich, beim Eishockey wäre es doch noch einfacher zu installieren, wahrscheinlich ist es teuer, deswegen wird es nicht gemacht, aber im Fußball gibt es ja auch Torlinientechnik, so die funktioniert ja einfach perfekt und beim Fußball ist ja sogar so, dass da manchmal kleinere Vereine noch aufsteigen, die das vielleicht irgendwie dann noch gar nicht haben aus der dritten Liga oder was weiß ich, die das noch installieren müssen. Beim Eishockey spielen prinzipiell seit 15 Jahren die gleichen Vereine in der Liga. Da, also der Videobeweis funktioniert ja an sich schon schneller als beim Fußball. Da kann man doch über Torlinientechnik mal nachdenken, oder?
Ja, gut, muss natürlich wahrscheinlich in Relation sehen. Wie oft hatten wir die Situation gehabt, dass nicht ganz klar war, ob der Puck hinter der Linie ist und dass vielleicht eine Fehlentscheidung es gegeben hat. Ich glaube, ich kann mich jetzt an zwei Situationen erinnern. Zwei Fehlentscheidungen auf jeden Fall erinnern. Also wenn wir das München-Spiel jetzt als Fehlentscheidung zählen wollen, dann wird mir das Iserlohn-Spiel noch einfallen in Iserlohn, wo der ja, also der war ja wirklich glasklar hinter der Linie, das ist ja immer noch ein Skandal gewesen, dass da auf nicht Tor, auf kein Tor entschieden wurde. Aber das wären so die einzigen in der DEL-Zeit, vielleicht fällt euch, sagen wir drei, einfach nur um Puffer zu haben, falls euch doch noch einer einfällt, in den letzten Jahren, in denen wir DEL spielen. Wahrscheinlich rechtfertigt ist das einfach nicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch wenn ich mitgehe und sage, wäre schon sinnvoll, gerade für das jetzt.
Ja, vielleicht stelle ich mir das auch zu einfach vor. Wahrscheinlich ist es so.
Ja. Naja, aber wir beide hätten auf Tor entschieden, oder? Wir hätten die drei Punkte für Bremerhaven mitgenommen.
Ich hatte im Block quasi, hatte ich auf Tor entschieden. Hab so gemacht hier, ja. War drin, alles gut.
Jo, vom Fernseher. Also für uns war es eine klare Sache.
Für mich, naja, ganz kurz, Nico, nix. Für mich, um das München-Spiel abzuschließen, eine Sache noch. Nochmal auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank an die Fanbeauftragten, Bonnie und Mario, die diese Fahrt mit sehr vielen anderen Helfern logischerweise noch organisiert haben, weil das ist immer eine Mammutaufgabe. Und das hat alles wieder mal einwandfrei funktioniert. Also Chapeau.
Ja, und wenn ihr euch jetzt auch überlegt, fahre ich jetzt mit, fahre ich nicht mit, Sonderschiff, Sonderzug, fahrt mit. Hundertprozentig. Es lohnt sich und ist einfach ein absolutes Erlebnis. Zu 100%. Absolute Erlebnisse, Malte.
Ich wusste, dass das du drauf kommst. Das ist ein
Stichwort für dich. Eine Fobo über Biström und Fabian Herrmann.
Eishockey-Gott.
Danke. Sprechen. Sprechen wir über den Fliesengott. Fliesen-Kuhlmann. Hört da mal rein. Wir legen es euch ans Herz.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann. Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Lass uns mit Ludwig Biström starten. Grenzt ja noch so ein bisschen an den letzten zwei Spiele sind es eher überraschend gekommen. Vor dem Spiel gegen München reingeworfen worden und das Spiel gegen Wolfsburg durfte er auch ran. Pärchen mit zwei verschiedenen Spielern durfte er spielen. Und was soll ich sagen, Malte? Ich bin begeistert. Das ist mal wieder so ein Transfer, der aus dem Hut gezaubert wurde. Diesmal ja von Sebastian Furchtner und nicht von Alfred Prey, woran man sich immer noch ein bisschen gewöhnen muss. Aber anscheinend wurde er gut eingearbeitet, sag ich mal so. Weil standesgemäß sind Transfers, die in der Saison getätigt, die werden immer Knaller. Und ich glaube, auch wenn es jetzt so zwei Spiele sind, aber der Biström hat Knallerpotenzial, sag ich mal so. Schöner Folgentitel,
Knallerpotenzial. Ja, da darfst du natürlich noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil in unserer neuen kühlen These kommt der gute Mann ja auch vor. Aber du hast völlig recht, hat zwei sehr, sehr gute Spiele zum Einstand geliefert. Kam von Modo Hockey und es ist ja irgendwie auch faszinierend, dass, also klar, meistens sind es ja Spieler, die in der Saison verpflichtet werden, die jetzt bei ihrem vorherigen Club vielleicht einfach nicht mehr so glücklich waren, weil deswegen wechseln sie. Aber mit Cedric Schiemens und Ludwig Biström hast du letztendlich zwei ja quasi ausgemusterte Spieler geholt, ja, die einfach keine Rolle mehr gespielt haben bei ihren alten Vereinen. Schiemens schießt uns zum Sieg in München, macht 1100 Fans glücklich und Biström springt ein als Retter in der Not und kassiert letztendlich auch nur drei Gegentore in zwei Spielen mit der Defensive. Also kann man definitiv nicht meckern. Und der kennt halt die DEL. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Faktor. Hat letzte Saison nämlich noch für Nürnberg gespielt. Da wurde er vor der Saison als Königstransfer angekündigt und mit dem Druck kam er vielleicht auch nicht so ganz zurecht, hat die Erwartungen da einfach nicht erfüllt, so ehrlich muss man sein. Nur 14 Punkte in 53 Spielen. Aber der Mann hat vorher 4 Jahre beim finnischen Topclub Kärpät gespielt, stets über 23 Scorerpunkte gemacht als Verteidiger. Davor, wie viele Jahre sind das hier? 6 Jahre in der AHL gespielt. Also der hat schon einiges gesehen und kann definitiv gut Eishockey spielen. Und Nico, er ist 30 Jahre alt.
Bestes Eishockey-Alter.
Ja, Mann.
Dreh durch, wirklich. Also es riecht alles nach einer sehr guten Verpflichtung. Ich drop mal ganz kurz die neue kühle These, weil die halt anknüpfend ist. Und darum lass uns gerne erstmal nochmal ganz kurz mit Furche darüber sprechen und danach nächste Woche ausführlich darüber sprechen. Aber die neue These ist, Ludwig Biström hat bei den Penguins das Potenzial zum Top-4-Verteidiger. Ja oder nein? Erzählt uns warum. penguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder schreibt uns über Instagram eine kurze Nachricht oder lange Nachricht, so wie ihr wollt. penguins.podcast dort. Wie ist eure Meinung dazu? Hat er das Potenzial zum Top-4-Verteidiger? Ja oder nein? Ihr könnt ja so ein bisschen mal schauen, wie er wirklich in Nürnberg agiert hat und warum in Bremerhaven es vielleicht besser werden könnte. Wäre natürlich sehr spannend. Wir haben Sebastian Furchner mit dabei. Der kann uns noch ein bisschen besser was erzählen, oder?
Absolut. Der hat nämlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie der Transfer überhaupt zustande kam und wann denn Ludwig Biström überhaupt am Spieltag zur Mannschaft gestoßen ist. Das ist nämlich auch eine eher untypische Geschichte gewesen.
Ja, zum Wochenende muss ich sagen, mit 6 Punkten und keiner Niederlage nach 60 Minuten. Es war, glaube ich, eine wirklich solide Vorstellung. Besonders, was du auch gerade gesagt hast, die Sonderzugfahrt in München und das Ganze drumherum und dann in Verbindung mit dem Penalty-Sieg war natürlich unglaublich. Also ganz großes Kompliment an alle, die diese Sonderzugfahrt ermöglicht haben. Tolle Arbeit und ganz dicken Dank an jeden, der diese Reise mitgemacht hat. Das war Gänsehaut, Atmosphäre, also gerade die Wechselgesänge, Oberrang, Unterrang mit unseren Fans war fantastisch, war einfach nur ja, eine ganz, ganz tolle Geschichte und wo man sich einfach nur bedanken kann und Hut ab. Ludwig Biström, muss ich sagen, Hut ab auch vor ihm. Gerade das Spiel in München, wie er auch gespielt hat. Ich meine, er ist morgens in Schweden in ein Flugzeug gestiegen, ist um 14:45 gelandet und kurz zum Hotel seine Sachen hin, was gegessen und schon zum Stadion und spielt dann so ein Spiel. Das war schon ganz große Leidenschaft auch von ihm und dafür muss man ihm natürlich auch großen Respekt zollen. Auch heute in Wolfsburg hat er wirklich gut gespielt. Viele Abläufe macht er schon sehr gut. Er spielt die Scheibe schnell, er ist läuferisch gut, technisch gut, sieht das Eis gut. Wir haben einfach aufgrund der Ausfälle die Chance genutzt, als er verfügbar war und uns auf dieser Position dann einfach nur ein bisschen breiter aufgestellt. Herr Czerner, Nikolas Jensen wird noch ein bisschen ausfallen. Dazu haben wir auch den einen oder anderen, der uns aktuell nicht zur Verfügung steht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nutzen diese Gelegenheit und machen das jetzt schon, was wir auch im letzten Jahr mit Gregorsch vor den Playoffs gemacht haben, dass wir da einfach nochmal uns ein bisschen breiter aufstellen. Das ist der ganze Hintergrund. Ansonsten nochmal danke an die ganzen Auswärtsfahrer und auch heute in in Wolfsburg. Einfach tolle Stimmung und ja, super.
Also wenn ich mir vorstelle, ich steige um 14:45 aus dem Flieger in einer fremden Stadt letztendlich für mich, um dann 4 Stunden später mit 22 wildfremden Menschen zusammen Eishockey zu spielen, 18 Minuten Eiszeit zu sammeln und 2-1 nach Penaltyschießen zu gewinnen, ja, vor 1.100 mitgereisten Fans, die vom ganz Norden Deutschland in den tiefsten Süden gefahren sind. Es gibt schlechtere Debüts.
Ich hoffe, ihm wurde gesagt, dass es jetzt nicht immer der Fall ist, dass so viele Auswärtsfans dabei sind.
Also man hat schon beim Warm-up gemerkt, dass die Jungs so ein bisschen irritiert waren. Auch der Cedric Schiemens war wirklich beeindruckt. Er hat in die Kurve gelächelt, der hat sich so gefreut, dass da so viele waren, weil die Spieler sind durch den Tunnel rausgegangen in die Kabine, der direkt unter unserem Block war. Und jeder einzelne Spieler wurde nach dem Warm-up abgefeiert, als hätten die schon gewonnen. Und das hat die, glaube ich, auch nochmal richtig gepusht. Aber ja, Biström, allein mit der Vorgeschichte jetzt, das ist ja brutal. wie man dann so eine Leistung abrufen kann, ne?
Ja, also ich bin wirklich begeistert von diesem Transfer. Ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Natürlich muss man aufpassen, aber eigentlich ein Transfer, mit dem du nicht, also wie soll ich sagen, die Fallhöhe ist halt nicht riesengroß, die du jetzt hast. Mit Jensen hast du halt einen Ausfall einer der besten Spieler im Team, das ist ganz klar. Und du holst halt jetzt jemanden, der extrem viel Erfahrung hat, mit 30 Jahren im besten Eishockeyalter ist und halt DEL-Erfahrung hat, in Nürnberg ja gespielt hat. Ob gut oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber wenn du jemanden in der Saison holst, schau dir Anton an. Hast du in der Saison geholt, nie DEL gesehen, hat natürlich eine größere Fallhöhe als jemanden, der sich auf ein Abenteuer einlässt in einer Liga, in der er mindestens eine Saison, ich weiß nicht, wie lange hat er in Nürnberg gespielt?
Ein Jahr,
eine Saison gespielt hat. Also er weiß ja, was auf ihn zukommt. Er weiß, was für ein Eishockey spielt, was für Eisflächen, was für Mannschaften. Und ich glaube, das ist wirklich ein Transfer, über den ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, als ich den gelesen hatte. Erstmal dachte ich mir so, weil ich ja nur Modo Hockey hieß, glaube ich, ne, von dem er gekommen ist, nur die Mannschaft gelesen habe und den Namen, aber irgendwie hat der Name irgendwas in mir ausgelöst und ich habe es nicht zusammenbekommen, was. Dann hat es natürlich Klick gemacht, dass man den aus Nürnberg kennt. Und vielleicht ist er ja auch ein Spielertyp, den wir noch gar nicht so im Team haben. Also ich kann ihn schlecht bewerten. In Nürnberg habe ich ihn jetzt nicht ganz genug beobachtet, logischerweise. Aber er wirkte auf mich so, als wenn er defensiv halt relativ stabil wäre, aber offensiv jetzt auch eine Durchschlagskraft haben könnte in dem Fall. Und ich finde, Spieler, die halt genau beides können, haben wir, ich finde, wir sind immer sehr, entweder sehr defensiv oder sehr offensiv unsere Verteidiger ausgelegt. Vielleicht ist Matthew Abt am ehesten noch der Spieler, der beides extrem gut beherrscht haben, mit Emiger Grünen und auf jeden Fall sehr defensive Verteidiger und mit Brugisa Jensen auf jeden Fall Verteidiger, die eben halt sehr offensiv agieren und vielleicht ist Wieström eine gute Schnittstelle dazwischen, die er nochmal ausfüllen kann.
Wir hoffen es mal.
Mit wem würdest du am ehesten in ein Verteidigungspärchen zusammenspielen wollen? So aus dem Bauch heraus?
Mit Grönlund.
Grönlund?
Ja.
Ich war, glaube ich, bei Eminger.
Ja, oder Eminger. Einer, der ein bisschen ruhiger ist, der dich an die Hand nimmt und sagt, komm, mach, aber du darfst auch mal einen Fehler machen, weil ich mache keine.
Weil bei Buchgießer muss ich, glaube ich, zu viel arbeiten. Das wär der Aufwand hoch, den man betreiben muss. Wir spielen jetzt Abt. Na gut.
Der ist Kummer gewohnt.
Ja, eben, so ist es. Okay, lass uns schnell weitergehen zur kühlen These für diese Woche, bei der ihr euch auch reichlich beteiligt habt, was uns sehr freut. Fabian Herrmann wird DEL-Rookie des Jahres. Ja oder nein? Was sagt Gerüchte-Lars?
Gerüchte-Lars sagt nein.
Okay.
Gerüchte-Lars sagt nein, glaubt er nicht. Es gibt U23-Stürmer in der DEL, die in ihrer Entwicklung schon ein bisschen weiter sind, sagt er. Er hat eben, wie gesagt, Maxim Rausch so ein bisschen für diesen Titel im Auge, wenn er so weitermacht. Aber bei Herrmann glaubt er nicht dran. Aber wir müssen Gerüchte, Lars, wir sagen, erzählen ja hier viel von seiner Kritik. Der ist sehr zufrieden mit dem Bistream-Transfer. Nur noch mal kurz, dass wir das hinterher schieben. Okay. Findet er sehr, sehr gut. Aber wir haben zwei andere Nachrichten noch bekommen zu Fabian Herrmann. Und zwar bei Instagram von Mario. Mario sagt, Herrmann gehört für ihn schon zu einem der konstantesten Spieler im Kader und auch in der Liga. Man merkt aus seiner Sicht gar nicht so, dass er ein Rookie ist. Aber er glaubt auch nicht, dass er Rookie des Jahres wird, sondern eher ein Spieler von Red Bull München, den Adler Mannheim, weil die eben doch nochmal irgendwie vielleicht ja ein anderes Standing schon haben, allein vom Namen her, wo sie spielen. Muss jetzt gar nicht mal immer zwingend an den Statistiken liegen, sondern einfach nur, okay, ist ein Münchner, der fällt einfach mehr auf. Sei es drum, wir gucken mal. Und Sani hat uns auch geschrieben, auch zu Fabian Herrmann, sagt auch, ist ein großes Talent, müssen wir aufpassen, dass der nach der Saison noch hier ist. Aus ihrer Sicht könnte oder profitiert er aber schon von diesem ruhigen Umfeld in Bremerhaven, weil eben dieser Fokus gar nicht so zwingend auf ihm liegt und an den größeren Standorten natürlich immer schneller ein bisschen Druck herrscht. Rookie des Jahres, sie schreibt gute Fratese. Das freut uns natürlich schon mal sehr.
Sie denkt, er hat stark angefangen, zwischendurch wieder ein bisschen nachgelassen und spielt grundsätzlich eine tolle erste Saison. Aber es gibt bestimmt noch andere Kandidaten, die für den Titel in Frage kommen. Viel wichtiger wäre, ihn langsam weiter aufzubauen, das Talent zu nutzen und ihm die Zeit zu geben und das Vertrauen, sagt sie. Also Titel muss er gar nicht holen letztendlich. Hauptsache, er entwickelt sich hier weiter und will auch weiterhin hier spielen. Weil er hat ja, ja, wobei, nee, er hat eigentlich nur jetzt die Chance, Rookie des Jahres zu werden.
Warum?
Ich meine, er fällt aus der U23-Regel schon raus nächste Saison.
Na gut, aber mit der Leistung muss er sich auf jeden Fall sich keine Gedanken machen, dass er auch, wenn er da rausfällt aus der Regelung, sehr gute Chancen auf den Startplatz der DL haben wird und hoffentlich ja am Bremerhaven. Was sagst du denn, Malte?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe gar nicht so diesen Überblick, wer jetzt noch so krass U23-mäßig unterwegs ist. Aber
meine Frage, darf ich eine kurze Zwischenfrage dir stellen?
Immer.
Wer ist für dich stärker momentan? Rausch oder Hermann? Ja, jetzt habe ich ihn.
Also im Moment aktuell Rausch.
Ja, ne?
Ja, über die...
Aber wenn man auf die komplette Saison blickt, also ist ja nicht, dass Rausch jetzt total abgefallen wäre, schon mal, was die Leistung angeht. Darum ist es schwer, aber ich glaube, Hermann hat zwischenzeitlich in anderen Sphären da auf einmal gespielt, gefühlt, was der da macht.
Ja, und letztendlich finde ich, ist bei Fabian Hermann auch, der hat auch einfach so ein, der hat ein ähnlich krasses Selbstverständnis, wie er einfach spielt, wie auch Maxim Rausch. Der eine hat es offensiv, der andere defensiv. Finde ich, also schwer zu vergleichen, weil es eben einmal Stürmer, einmal Verteidiger ist. Ja, aber wenn man jetzt ganz nach brandaktuell gehen möchte, dann ist es Maxim Rausch.
Ja, gehe ich mit. Und obwohl ein Fabi Hermann, Eishockey-Gott, ja mehr als solide noch spielt. Und obwohl er jetzt vielleicht nicht mehr die Anzahl an Toren schießt, wie er am Anfang hingelegt hat, aber nichtsdestotrotz, super Saison spielt er bislang. Achso, ja, aber zu deiner Antwort, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ich bin gerade nochmal auf die DEL-Homepage gegangen, weil die haben hier auch einen Reiter mit Topscorer U21. Da ist Fabi Hermann natürlich raus, aber bei den U21-Jungs führt Roman Kechter. Ich meine, den hast du auch im Eismanager, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube auch.
Der hat 11 Scorerpunkte. Danach folgen so Jakob Weber mit 7, Veit Oswald mit 7, Moritz Elias mit 5, Kevin Bicker mit 4. Fabi Hermann im Vergleich dazu hat 8 Punkte. Also wenn man ihn damit rein rotieren würde, wäre er auf Platz 2. So. Aber ich denke, Roman Kechter mit seinen 11 Punkten ist auch ganz gut im Rennen. Trotzdem.
Er zählt auch nicht ein Joshua Samanski und ein Anno Tiefensee zählen noch zum Beispiel auch noch da rein, oder?
Ich weiß nicht.
Diese Rookie-Schiene?
Ich weiß nicht. Also, vielleicht. Roman Kechter spielt ja auch schon jetzt ein paar Jahre länger DEL. Vielleicht zählt er da gar nicht mehr mit rein. Ich weiß gar nicht, ob es darauf ankommt, dass es wirklich die Debütsaison ist oder ob es ein U23-Spieler sein muss.
Boah, gute Frage. Jetzt haben wir eine kühle These aufgestellt, ist aber gar nicht so richtig definiert.
Klassiker. Wenn das jemandem passiert, dann uns.
Also, wenn es das erste Jahr ist, dann würde ich Hermann ganz gute Chancen ausrechnen. Wenn es auf U23, es muss das erste Jahr sein, ne? Oder? Was? Boah, das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht.
Wer hat das denn letztes Jahr nochmal gewonnen? Warte.
Ja,
aber ich versuche es rauszufinden.
Ist, Malte, das Schöne ist, es ist ja unsere These. Von daher können wir die erlegen, wie wir wollen. Und wenn wir jetzt erstmal danach ausgehen, ich würde sagen, Rookies erste Saison wäre jetzt meine Formulierung dafür. Malte,
ja.
Die Augen zucken.
Ja, ich versuche das hier, weil ich finde hier nur den DEL-Spieler des Jahres. Da wollte ich nie hin.
Das ist die Definition von Rookie. Kannst du dich danach einfach gucken?
Ich weiß es nicht. Nee, egal, kostet jetzt zu viel Zeit hier.
Ja, ich kann es kurz halten, wenn wir über alle U23-Spieler reden, glaube ich nicht. Wenn wir über wirklich erste Saison reden, wovon ich jetzt ausgehe,
Dann ja.
Denn ist er auf jeden Fall unter den Top 3.
So, damit ich können weiß, wir doch arbeiten.
Sieg reicht. Ja, aber ich glaube, so weit würde ich gehen. So, dann können wir auch einen Haken dahinter machen. Also denkt an die neue These mit Ludwig Biström, potenziell zum Top-4-Verteidiger, ja oder nein? Jetzt habt ihr mal ganz kurz Zeit, in der nächsten Werbeunterbrechung kurz mal die Nachricht an uns runter zu tippen. Bis gleich.
Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
So, Freunde, es scheitert heute bisher an mir. Ich habe Zeitnot, deswegen, ihr habt uns ja auch ein paar Sachen bei Instagram geschrieben und auch bei den Mails, aber die sind zeitlos. Die kann man auf nächste Woche schieben und das machen wir. Ich lasse sie im Skript stehen und dann werden wir sie nächste Woche thematisieren. Beim Ice Manager und bei Kicktipp hat sich ohnehin nichts getan. Die Frage der Woche haben wir schon geklärt. Lage der Liga brauchen wir auch diese Woche nicht zwingend besprechen, weil es sind ja wieder 3 Spiele. Von daher wird auch wieder viel passieren. Gucken wir auf unsere nächsten Gegner.
Oh Gott, ich will nicht.
Tut weh. Also, ja. Wir starten unsere, wie soll man das sagen? Unsere Standortbestimmungswoche Mittwoch mit einem Heimspiel gegen Straubing. Und ich bin da. Ich bin im Stadion. Das heißt, wir gewinnen. Ohne einen Award zu verleihen. Leider. das heißt, wir gewinnen aber natürlich, wenn ich da bin. Und gegen Straubing wird eine knappe Geschichte. Wir gewinnen 3-2.
Ja, so ein Heimspiel, das nimmst du mitnehmen, ne? Ich hätte auch 3-2, glaube ich, gesagt.
Reguläre Zeit?
Dann sage ich, ja, reguläre Zeit. Dann sage ich 3-1.
3-1.
Empty Net machen wir.
2 Tage später, Nico, nächstes Heimspiel gegen Ingolstadt. Gegen den, ja, Liga-Primus, wenn man so möchte.
Ja, danach kommen 1 und 2, ne, auf uns zu.
Gutes Wochenende.
Oh Mann, ey. Wer legt denn sowas? Wirklich.
Hi.
Haben wir da Bock drauf als Spieler?
Bestimmt.
Schon geil, ne? Gegen die Besten kannst du dich da messen. Eigentlich musst du komplett motiviert sein. Beides auswärts oder was?
Nee, beides heim. Achso, Berlin auswärts Sonntag, Entschuldigung. Da waren wir. Ja, Berlin auswärts.
okay, also Ingolstadt. In Ingolstadt. Ich glaube, wir werden in Ingolstadt verlieren und gegen Berlin gewinnen. Ist mein Gefühl. Wir werden 3-2 verlieren.
Ich sag, wir gewinnen.
Es tut mir weh im Herzen. Immer wenn ich auf Niederlage tippe, krümmt sich etwas in mir. Aber, ja.
Ich sag, wir gewinnen das Ding zu Hause gegen Ingolstadt auch. Wir bleiben die Heimmacht. Und zwar gewinnen wir 4-3 nach Verlängerung.
Hä, ich dachte, wir spielen in Ingolstadt.
Nein, auswärts in Berlin und zu Hause gegen Ingolstadt.
Ach so. Ja, den tippe ich nochmal um.
Okay.
Denn ich dachte, es wäre genau umgekehrt. Ich habe nicht richtig zugehört. Tut mir leid, Herr Giesemann.
Nicht schlimm.
Wie in der Schule bei dir.
Ja, es hört nicht auf.
Ja, dann tippe ich auf 4-2 Sieg.
Okay. Also ich
tippe
4-3 nach Verlängerung. Gewinnen wir gegen Ingolstadt.
Okay.
Aber ich glaube, in Berlin holen wir da nichts. Das wird ein bisschen zu viel dann. Das ist zu intensiv, diese Spiele. Wir wissen, Straubing wird sehr intensiv.
4-2 Niederlage.
Ja, ich sage in Berlin, das wird ein 1-3. Ja,
schon viele Gegentore,
1-3.
Ja, deins ist besser. Deins ist besser. Na gut, aber ich bleibe jetzt dabei.
Nützt ey, nix. Aber Nico, ganz kurz, bevor wir hier das Ding zumachen. Wie krass sind wir? Wir haben ja die Tipprunde mit unserem Kumpel Marco. Und haben ja alle Pinguinspiele vor der Saison getippt. Und wie krass sind wir beide, dass wir das Spiel gegen Wolfsburg unentschieden nach 60 Minuten getippt haben.
Ehrlich? Ja. Dann bin ich ja wieder da.
Ja.
Bin nämlich auf dem letzten Platz. Es ist erstmal absurd. Wir haben vor der Saison alle Spiele ja getippt. Und wir sind, glaube ich, wirklich jeweils ein Punkt trennt uns voneinander. Ja. Das ist wirklich absurd, ist das.
Aber du bist nicht mehr Letzter. Du bist Zweiter.
Ja. Das ist sehr gut. Bin wieder hochgerutscht. Und damit auch wieder 2 Punkte hinter dir oder 1 Punkt hinter dir? Ich glaube, 2 Punkte hinter dir.
Ja.
Müsste ich sein.
Wild.
Aber das ist stark. Ja, siehst du, also auf unsere Tipps ist Verlass. Und den nächsten Tipp, den geben wir auch euch auch, nämlich mit der offiziellen Kreditkarte der Fish & Penguins. Das ist ein Tipp, den legen wir euch sehr ans Herz, weil damit könnt ihr, noch nie habt ihr so cool bezahlt etwas, wie mit der offiziellen Kreditkarte der Fish & Penguins. Informiert euch dann mal auf vespa.de oder bei eurer Weser Elbe Sparkasse des Vertrauens. Und wenn ihr euch auch noch cool über die Fish & Penguins informieren wollt, cool ist ein Begriff, was wirklich nicht cool eigentlich ist, ne?
Aber ist nur cool, da. Mann.
Wenn, ja. Wenn ihr euch lässig informieren wollt über die Fish & Penguins, dann schaut auf nordsee-zeitung.de vorbei, so. Und da erfahrt ihr alles Wissenswerte rund um die Fish & Penguins und allgemein, was so in der Welt passiert. Ist ja momentan leider viel los, sagen wir mal so.
Ja.
Malte, zieh die Fußballschuhe an und hopp.
Ja, ich.
Los mit dir. Kein Rumgelaber hier mehr.
Haut rein.
Düse los. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.